eine Welt. Kapitel 10. Es ist eine unanfechtbare Überlieferung, dass die griechische Tragödie in ihrer ältesten Gestalt nur die Leiden des Dionysos zum Gegenstand hatte und dass der längere Zeit hindurch einzig vorhandene Bühnenheld eben Dionysos war. Aber mit der gleichen Sicherheit darf behauptet werden, dass niemals, bis auf Euripides, Dionysos aufgehört hat, der tragische Held zu sein, sondern dass alle die berühmten Figuren der griechischen Bühne, Prometheus, Ödipus und so weiter, nur Masken jenes ursprünglichen Helden Dionysos sind. Dass hinter allen diesen Masken eine Gottheit steckt, das ist der eine wesentliche Grund für diese oft angestaute typische Idealität jener berühmten Figuren. Es hat, ich weiß nicht wer, behauptet, dass alle Individuen als Individuen komisch und damit untragisch seien, woraus zu entnehmen wäre, dass die Griechen überhaupt Individuen auf der tragischen Bühne nicht ertragen konnten. In der Tat scheinen sie so empfunden zu haben, wie überhaupt jene platonische Unterscheidung und Wertabschätzung der Idee im Gegensatz zum Idol, zum Abbild tief im hellenischen Wesen begründet liegt. Um uns aber der Terminologie Platons zu bedienen, so wäre von den tragischen Gestalten der hellenischen Bühne etwa so zu reden. Der eine wahrhaft reale Dionysos erscheint in einer Vielheit der Gestalten, in der Maske eines kämpfenden Helden und gleichsam in das Netz des Einzelwillens verstrickt. So wie jetzt der erscheinende Gott redet und handelt, ähnelt er einem irrenden, strebenden, leidenden Individuum. Und dass er überhaupt mit dieser epischen Bestimmtheit und Deutlichkeit erscheint, ist die Wirkung des Traumdeuters Apollon, der dem Chore seinen dionysischen Zustand durch jene gleichesartige Erscheinung deutet. In Wahrheit aber ist jener Held, der leidende Dionysos der Mysterien, jener die Leiden der Individuation an sich erfahrende Gott, von dem wundervolle Mythen erzählen, wie er als Knabe von den Titanen zerstückelt worden sei, und nun in diesem Zustande als Zagreus verehrt werde. Wobei angedeutet wird, dass diese Zerstückelung, das eigentlich dionysische Leiden, gleich eine Umwandlung in Luft, Wasser, Erde und Feuer sei, dass wir also den Zustand der Individuation als den Quell und Urgrund alles Leidens, als etwas an sich Verwerfliches zu betrachten hätten.